Deutschlandfunk, Kulturfragen.
Am Mikrofon ist Anja Reinhardt. Guten Tag. China steht gegenwärtig im Zentrum einiger der wichtigsten globalen Debatten als das Land, das zurzeit den größten Einfluss auf Russland hat, das der wichtigste Handelspartner der EU ist, das die USA in naher Zukunft als Supermacht ablösen will. China hat in Sachen Technologie rasant aufgeholt und sich wirtschaftlich in so vielen Ländern unentbehrlich gemacht, dass die Grenze zur Abhängigkeit dort vielfach weit überschritten ist. Was das alles in der globalpolitischen Situation heißt, das will ich in diesen Kulturfragen mit Kai Strittmatter besprechen. Er war viele Jahre China-Korrespondent der Süddeutschen Zeitung und hat mehrere Bücher über das Land geschrieben, darunter Die Neuerfindung der Diktatur, wie China den digitalen Überwachungsstaat aufbaut und uns damit herausfordert. Guten Tag, Herr Strittmatter.
Ich grüße Sie.
Herr Strittmatter, diese Kulturfragen, die laufen innerhalb der Deutschlandfunk-Denkfabrik Wehrhafte Demokratie. Wie wehrhaft muss die bundesrepublikanische oder müssen die europäischen Demokratien eigentlich im Umgang mit China sein?
Ja, ich bin sehr froh, dass im Moment all diese Debatten laufen, die Sie angesprochen haben. Das war vor ein paar Jahren, also vor 4 Jahren, als ich aus China raus bin, noch nicht so. Ja, als ich dieses Buch geschrieben habe, habe ich das auch so in einem Akt der halben Verzweiflung getan, weil ich dachte, Wahnsinn, ja, die Leute kriegen gar nicht mit, was da abgeht. 2016 habe ich das Buch angefangen zu schreiben und einer der Gründe war tatsächlich die Wahl von Donald Trump in den USA. Und ich habe natürlich ein Buch über China geschrieben, aber letztlich geht es um uns. Ja, mittlerweile ganz anders als vor 30 Jahren, als ich dahin bin. Wenn man über China geredet hat, dann hat man halt über China geredet. Mittlerweile reden wir immer auch über uns. Und 2016 hat sich das besonders abgezeichnet, als Trump der Präsident der USA wurde. Unsere Demokratie in der Krise, Europa in der Krise. Ein wirklich perfekter Sturm, der sich da zusammenbrauen drohte aus Rechtspopulisten in unserer eigenen Mitte, der Donald Trump in den USA, die also versuchen, unsere Demokratie von unten herein auszuhöhlen. Und auf der anderen Seite von außen Russland und China. Und sehr lange haben alle nur über Russland geredet. Ja, man hat ja ganz lange über die russischen Trolle, die die Trump-Wahl zum Beispiel und den Brexit mit beeinflusst haben, geredet. Aber ganz lange hat keiner über China geredet. Ich dachte, Mensch, erkennt doch, wenn es eine Herausforderung gibt, wirklich für uns, die Herausforderung für die nächsten Jahrzehnte ist China. Und da sind wir im Moment. Und Gott sei Dank, muss ich sagen, in den letzten 3, 4 Jahren ist viel passiert. Viele sind aufgewacht. Und auch wenn die Debatte immer noch sehr kontrovers ist, sie läuft und sie brennt, gerade in diesen Tagen und Wochen. Und da bin ich sehr froh darüber.
Aber mit welcher Konsequenz denn? Also wenn Sie sagen, da ist viel passiert, was beobachten Sie da genau?
Der erste Schritt ist ja schon mal der Schritt der Erkenntnis. Mit wem haben wir es da eigentlich zu tun? Dass wir diese Jahre, jahrzehntelange Naivität ablegen, mit der wir uns China gegenüber verhalten haben, immer, das war schon mal der erste Schritt. Ja, nämlich, dass wir einfach erkennen, was für ein Regime ist das denn? Wir hatten vor einem Jahr die Zeitenwende. Olaf Scholz stellt sich hin, hält eine viel beklatschte Rede, auch von mir. Toll, ja. Und das ganze deutsche Volk stellt sich diese 2 Fragen Russland gegenüber. Erstens, meine Güte, wie naiv waren wir eigentlich? Warum haben wir die Natur dieses Regimes nicht erkannt? Frage Nummer 2, und um Himmels Willen, wie abhängig sind wir eigentlich von dem? Ganz viele haben dann aber erstmal lange den 2. Schritt nicht getan, den ich für sehr logerichtig halte, nämlich
an
so,
China
super.
Zu denken.
Und jetzt, genau, lasst uns dieselben Fragen China gegenüberstellen, weil unsere Abhängigkeiten China gegenüber viel größere sind als Russland gegenüber. Und weil China sich in den letzten 10 Jahren, ich würde mal sagen, wirklich in ein ganz neues politisches Wesen verwandelt hat. Dieses China, dem wir uns heute gegenüber sehen, hat mit dem China von Reform und Öffnung, als die Kommunistische Partei ihre Kontrolle mäßigte, als es Spielräume gab, Experimentierräume, unsere Firmen sind alle hin. Plötzlich gab es auch tolle Künstler, mutige Intellektuelle. Dieses China, das uns alle so begeistert hat, ja, das gibt's nicht mehr. Ich sage mal, China war immer eine Diktatur, aber es war eine, in der die Kontrolle der Partei, in der die Partei sich zurückzog langsam und Freiräume zuließ zumindest, auch wenn sie die nicht toll fand, ja. Unter Xi Jinping haben wir leider seit 8, 9 Jahren wieder ein Regime, das Repression und Ideologie in einem Ausmaß zurückgebracht hat, wie wir das seit dem Tod von Mao Zedong nicht mehr gesehen haben. Und wir sind wieder eigentlich mittendrin auf dem Weg in einen totalitären Staat.
Das Ideologische, das interessiert mich natürlich auch, weil Sie haben ja auch darüber geschrieben, dass es durchaus da auch noch Verbindungen eben zur Kulturrevolution gibt, auch in den Köpfen der Menschen. Ich möchte aber ganz gerne am Anfang nochmal bei der Abhängigkeit bleiben. Und da würde ich jetzt in die jüngste Vergangenheit schauen. Der Bundeskanzler Olaf Scholz war in China und auch da war natürlich eine Wirtschaftsdelegation dabei. Auch der französische Präsident war in China mit einer Wirtschaftsdelegation. Trotzdem wurden zumindest von Olaf Scholz auch ernsthafte Worte dort gesprochen, auch von Macron und auch von Ursula von der Leyen. Am deutlichsten war sicherlich Annalena Baerbock, die Bundesaußenministerin. Wie würden Sie diese Besuche denn bewerten?
Genau, da sind wir mitten im zweiten Schritt. Was folgt daraus? Was folgt aus der Erkenntnis, dass wir uns plötzlich einem Staat gegenüberstehen, der sich im Inneren verändert hat zu einem viel repressiveren, ideologischeren Wesen und der im Äußeren viel auftrumpfender auftritt? Ja? In der Analyse dieses neuen Wesens sind sich fast alle einig, egal ob das Scholz oder Macron oder von der Leyen oder Baerbock sind. Den Schritt haben sie alle getan. Das ist was Neues, da müssen wir aufpassen. Aber in der Schlussfolgerung, was folgt daraus, senden wir doch sehr, ja, wie die Engländer sagen, sehr viele Mixed Messages. Da, wo wir eigentlich jetzt eindeutig und auch einig als Europäer auftreten sollten. Am klarsten hat das formuliert tatsächlich vor 2 Wochen Ursula von der Leyen. Die hat eine Grundsatzrede gehalten in Brüssel, wenige Tage bevor sie nach Peking flog, gemeinsam mit Macron, die man so von einem europäischen Spitzenpolitiker bisher noch nicht gehört hatte. Wir müssen die Risiken mindern in unserer Abhängigkeit von China. Wir dürfen nicht länger so erpressbar sein. Da gibt es dann ganz viele konkrete Schritte, die daraus folgen. Nur, Sie haben die verschiedenen Politiker angesprochen mit ihren Besuchen in Peking. Das Problem ist eben, dass wir uns in den Botschaften, in denen wir aussenden, lang nicht so einig sind, wie wir sein müssten. Und dass auf chinesischer Seite das so aussehen muss, eigentlich als seien wir noch sehr gespalten und als seien wir nicht wirklich ernst zu nehmen in unserem Bemühen um eine einige China-Politik, weil Macron war, ich würde mal sagen, wirklich eine Katastrophe. Das war fast eine Bankrotterklärung europapolitisch, was der in Peking abgeliefert hat. Scholz bei weitem nicht. Scholz hat klare Worte zu Xinjiang, zu den Menschenrechten gesprochen. Und er hat im Vorhinein den Eindruck vermittelt, er würde hinfahren, um auszuloten, was der Stand der Volksrepublik China ist, dem Ukraine-Krieg gegenüber und Russland gegenüber, weil das natürlich die zentrale Frage ist in der Tagespolitik Europas im Moment.
Und die Atomwaffen natürlich eben auch, beziehungsweise der Einsatz von Atomwaffen. Da schien man sich ja genau einig zu sein.
Genau. Das hat er ja dann als großen Erfolg verkauft. Und gleichzeitig will ich aber klar machen, irgendwie, ja, so und so, das wollen wir nicht mehr, das können wir nicht mehr, so geht es nicht mehr weiter. Aber er hat seine eigene Botschaft leider damit, ich sage mal, verwässert und angereichert und völlig verwirrend gemacht, sowohl für den europäischen Beobachter als auch für China, indem er mit einer großen Wirtschaftsdelegation hinfuhr und Geschäfte gemacht hat gleichzeitig und auch noch den Einstieg des chinesischen Staatskonzerns Costco in den Hamburger Hafen als Geschenk mitbrachte. Und Macron hat es auf die Spitze getrieben. Macron war nicht mal in Sachen Menschenrechten oder Taiwan eindeutig ganz schlimm. Er hat praktisch gesagt, wir geben Taiwan auf. Also das war wirklich ein verheerender kommunikativer Auftritt, den Macron dahingelegt hat. Und dann muss ich nur sagen, wenn wir jetzt nach Beispielen suchen wollen, wie macht man es denn? Die beiden Frauen haben den Weg gezeigt. Ursula von der Leyen, ja, mit der ich also in ihrer Rolle als Verteidigungsministerin hier auch nicht immer einverstanden war und die auch übrigens in dieser Rolle 2019 in Davos noch Xi Jinping Beifall geklatscht hat, als der als großer Globalisierer aufgetreten ist. Und jetzt plötzlich ist sie aber die Frau, die das liefert, was uns eigentlich Olaf Scholz versprochen hatte. Führung, ja, die sich hinstellt und sagt, so einen China sehen wir uns gegenüber. Und es folgt daraus, dass wir jetzt ganz konkret Schritte einleiten müssen, unsere wirtschaftlichen Abhängigkeiten von China zu verringern, im Interesse unserer nationalen Sicherheit. Und als zweite Frau fliegt Annalena Baerbock hinterher und macht genau das Gleiche als Außenministerin in einer Klarheit, wie man es wirklich so von deutschen und aber auch anderen europäischen Außenministern fast noch nicht gesehen hat. Und kehrt die Scherben zusammen, die Macron ein paar Tage vorher da hinterlassen hat.
Ja, andererseits gibt es aber auch nicht so wenige Stimmen. Mir fällt da jetzt unter anderem der linken Politiker Gregor Gysi ein, die sagen, man darf sich China im Moment eben auch nicht zum Feind machen. Also wo ist da eigentlich der richtige Mittelweg, auch wenn es darum geht, die Demokratie zu verteidigen?
Das ist jetzt ein beliebter rhetorischer Kniff der Gegner dieser neuen China-Politik. Keiner will China zum Feind machen. Natürlich nicht. Man hat Annalena Baerbock und Ursula von der Leyen auch vorgeworfen, sie wollten, dass wir uns von China entkoppeln, dass wir sofort Schluss machen. Das hat keiner von denen gesagt. Beide haben auch die Hand ausgestreckt, haben gesagt, natürlich treiben wir weiter Handel. Natürlich
könnte man sich wirtschaftlich tatsächlich auch nicht leisten, oder?
Nee, natürlich wollen wir nicht den Handel kappen. Aber es gibt strategische Abhängigkeiten, ja? Wenn wir jetzt mal über die Wirtschaft reden, ganz konkret zum Beispiel. Es gibt strategische Abhängigkeiten in manchen Feldern, die können wir uns einfach nicht mehr leisten, weil die machen uns erpressbar. Zum Beispiel medizinische Felder, ja? Antibiotika, Blutdrucksenker, Ibuprofen, solche Sachen, da sind wir zu fast 100% von chinesischen Lieferungen abhängig. Oder aber, wenn wir über unsere Energiewende sprechen, Batterieproduktion, Lithium, seltene Erden, all diese Dinge, mittlerweile Solarindustrie, wir waren mal die Nummer eins in der Welt, Deutschland, Solarindustrie, haben uns das von strategisch staatlich subventionierten chinesischen Firmen kaputt machen lassen und sind heute völlig chinesischen Lieferungen ausgeliefert eigentlich. Also da gibt es eine Lieferkettenabhängigkeit, die ganz klar unsere Versorgungssicherheit im Konfliktfall gefährdet. Wenn Taiwan zum Beispiel, ja, der Überfall Chinas auf Taiwan passiert, dann sind wir in diesen Feldern, wären wir eine Geisel Chinas. Wir wären total erpressbar, weil wir uns nicht leisten könnten, bestimmte politische Schritte zu gehen, weil wir es uns mit China nicht verderben könnten. Das heißt, in diesen Feldern müssen wir die Abhängigkeit verringern. Aber natürlich gibt es ganz viele Felder, wo man weiter Handel treiben kann, die jetzt überhaupt kein Problem sind für die Wirtschaftssicherheit oder die nationale Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland.
Wie realistisch ist das Szenario eines Überfalls Chinas auf Taiwan? Ich meine, die Militärstärke Chinas ist in den letzten Jahren extrem gewachsen. Es wird viel Geld ausgegeben. Das Militär wird auch durchaus demonstrativ inszeniert. Was glauben Sie, sind das einfach aggressive Worte, die da bei Parteitagen gesprochen werden? Oder ist das mittlerweile tatsächlich ein realistisches Szenario, auch wegen des Ukraine-Krieges?
Die Rhetorik gab es ja immer. Mao Zedong schon wollte eigentlich Taiwan auch noch erobern, hat es dann nicht geschafft, weil die Amerikaner, und so ist es ja bis heute, weil die Amerikaner hinter Taiwan stehen, sozusagen die militärischen Alliierten, auch wenn sie es auf dem Papier nicht sein dürfen, wegen der Ein-China-Politik Taiwan sind. Aber was wir gesehen haben unter Xi Jinping ist, dass diese Rhetorik sich extrem verschärft hat und dass Xi Jinping als erster Führer seit einem halben Jahrhundert den Eindruck erweckt, er sei derjenige Führer, der noch zu Lebzeiten das Werk vollendet und Taiwan heimholt. Und deswegen mache ich mir da schon große Sorgen, weil Sie haben es angesprochen, die Rüstung, gleichzeitig die Aufrüstung der Marine vor allem, also die konzentrieren sich ja bewusst auf die Marine. Hätten wir dieselbe Frage uns vor dem Einmarsch Russlands in der Krim, wie realistisch ist das? Viele Leute hätten gesagt, ist doch Quatsch, wird doch nie passieren. Also mit in Europa jetzt nach so vielen Jahren Frieden und so, no way. Und es ist passiert. Und das ist eine Lehre, die wir einfach mitnehmen müssen, auch aus unserem Verhalten Russland gegenüber, die Naivität, die wir Russland gegenüber hatten. Putin hat uns über Jahre hinweg immer wieder Zeichen gegeben, ja, also. Und da spielen dann auch Sachen wie Menschenrechte rein, aber natürlich auch militärische Einmärsche, wie in Georgien zum Beispiel, ja. Oder aber, ja, dass das Regime seine Kritiker ermorden lässt vor unseren Augen, in unserer Mitte, im Berlin-Tiergarten und in London und anderswo. All diese Dinge hätten uns eigentlich warnen müssen, wozu so ein Regime, das sich nicht rechtfertigen muss, seinem eigenen Volk gegenüber, oder aber, das sogar militärische Aktionen benutzt, im Rahmen des von ihm selbst aufgebauten Ultranationalismus, Großmachtchauvinismus, um sich beim Volk recht zu fertigen. Das funktioniert ja, ja, in so einem von Zensur und Propaganda abgeschotteten Volk. Und ich glaube, es ist im Falle Chinas und Taiwan realistischer geworden. Ich rechne nicht mit einem Einmarsch jetzt sofort oder in den nächsten ein, zwei Jahren. Aber ich glaube, wir müssen uns mittel- und langfristig darauf einstellen, dass Xi Jinping tatsächlich fest entschlossen ist, diesen Traum für sich selbst und für angeblich sein Volk zu verwirklichen. Und das muss Teil unserer Politik auch sein. Das wäre verheerend für Europa. 50% des Welthandels gehen durch die Straße von Taiwan. Die fortschrittlichsten Chips der Welt werden in Taiwan hergestellt. Und letztlich natürlich der moralisch-ideologische Aspekt. Taiwan ist eine lebendige Demokratie, die eigentlich in unserem Lager steht und wo wir eigentlich, wenn wir schon in diesem neuen Systemwettbewerb sind, ja, autoritäre Systeme auf der einen Seite und die liberalen Demokratien auf der anderen Seite, wir haben ein großes Interesse daran, dass das nicht passiert. Und gerade deshalb müssen wir so aufpassen, was für Botschaften wir aussenden China gegenüber. Und deswegen war Macrons Reise und seine Worte so verheerend, als er Xi Jinping gegenüber signalisiert hat, hey, Taiwan ist uns eigentlich egal, mach doch, was du willst. Ja.
Jetzt war Xi Jinping gerade in Moskau. Diese Freundschaft wurde auch durchaus inszeniert, sicherlich mit gutem Grund. Ist das, wie würden Sie das bewerten, Herr Strittmatter, ein Zweckbündnis? Wie würden Sie da auch die Rolle Russlands sehen? Ist Russland da doch eigentlich auch eher in der Rolle des Knechtes?
Knecht ist zu viel gesagt. Das ist ein asymmetrisches Verhältnis mittlerweile sicher, aber China hat auch viel zu gewinnen von der russischen Seite. Aber es ist mit Sicherheit ein sehr stabiles und bewusst gewähltes Bündnis dieser beiden Partner, das die nächsten Jahre über Bestand haben wird. Und das ist auch etwas, worüber sich westliche Länder, europäische Länder nicht täuschen lassen dürfen. Also es gibt ein historisches Misstrauen der beiden Länder gegeneinander. Ja, das ist nicht eine Blutsbrüderschaft, die seit Jahrhunderten und Jahrtausenden herrscht. In China gibt es immer noch eine Erinnerung daran an schlimme, sage ich mal, imperiale Übergriffe des Russischen Reichs auf chinesisches Territorium. Also große Teile Sibiriens waren mal chinesisch. Das ist in China nicht vergessen. Auf der anderen Seite gibt es in Russland eine große Angst, dass dieses übermächtige, wirtschaftlich übermächtige China und gleichzeitig zahlenmäßig so viel überlegene China mit einem Auge auf dieses Sibirien schielt. Gleichzeitig haben aber beide Regierungen, Regime ein überwältigendes Interesse an dieser Zusammenarbeit. Und wenn ich höre manchmal in der deutschen Debatte, wir müssen deswegen so freundlich sein zu Xi Jinping und können also nicht klar unsere Interessen aussprechen, sondern müssen ihm entgegenkommen auf vielen Feldern, weil wir ihn nicht in die Arme Putins treiben müssten. Das ist einfach, wenn man genau hinschaut, falsch. Das ist Unsinn. Das liegt nicht an uns. Wir haben Xi Jinping nicht in die Arme Putins getrieben. Das ist eine bewusste strategische Entscheidung des Ideologen Xi Jinping, der für sich erkannt hat, der größte Rivale ihm gegenüber in den nächsten Jahren und Jahrzehnten werden die USA sein. Und er braucht Alliierte in diesem Kampf gegen die USA, aber auch, Klammer auf, überhaupt gegen die USA und ihre Alliierten und gegen die liberale Demokratie, Klammer zu. Und deshalb hatten wir in Moskau ja wirklich diese Feier der Bruderschaft von Xi Jinping und Putin, wo also Xi Jinping wortwörtlich gesagt hat, es ist ein Wandel in der internationalen Ordnung, in der Welt, wie wir ihn 100 Jahre lang nicht gesehen haben. Es ist eine Chance der 100 Jahre. Und wir beide zusammen, wir werden diesen Wandel, diese Chance nutzen.
Der Kampf gegen die liberalen Demokratien, den Sie gerade angesprochen haben, den würde ich gerne nochmal aufgreifen, weil es ist ja ganz offensichtlich ein Zusammenschluss eben auch im Kampf gegen diese liberalen Demokratien von Xi Jinping und Wladimir Putin. Inwiefern ist da letztendlich geopolitisch auch ein Gefüge, das nochmal gefährlicher werden könnte, als es jetzt ohnehin schon ist?
Also das ist etwas, was unsere Leute auch lange nicht erkennen wollten, dass tatsächlich China uns schon als ideologischen Feind identifiziert hat. Ich würde sagen, also es war zu meiner zweiten Zeit in China 2013, 2014 erstmals die größeren Artikel in Parteipublikationen, wo wirklich zum ersten Mal wieder seit 30, 40 Jahren ganz bewusst der Westen, und zwar nicht nur die USA, aber da schon den Westen, die liberalen Demokratien als Feind identifiziert und ganz klar, was dahinter steckt. Und das ist bei Putin nicht anders als bei Xi Jinping. Das ist die Angst vor der Demokratie auch, weil man gesehen hatte irgendwie, dass diese Werte, ja, diese universalen Werte hat er sich 2014 in einem Papier, ein berühmtes Dokument 9 heißt dieses Dokument, das da rauskam, das wirklich wegweisend war in China für ideologische Säuberungen, die seither passiert sind. Zivilgesellschaft, unabhängige Medien, all das wurde da ausdrücklich genannt. Wie gesagt, dagegen müssen wir vorgehen. Das hat sich schon eingeschlichen bei uns, dieses Gedankengut. Das müssen wir ausmerzen. Er hat Angst, dieses Selbstbewusstsein, diese Arroganz, wir haben sowieso das bessere System, wir sind überlegen. Dahinter steckt auch eine Angst vor der Demokratie und ihrer Attraktivität und Freiheit. Es gab eine eigene Kampagne 2015 in den Reihen der Kommunistischen Partei in China gegen diese Werte, gegen Werte wie Zivilgesellschaft, Unabhängigkeit der Justiz, Gewaltenteilung, alles das wortwörtlich. Das müssen wir aus den Köpfen unserer Parteikader alles ausmerzen. Es ist eine Gefahr für die Herrschaft Xi Jinpings und der Kommunistischen Partei. Und im Falle Russlands natürlich, Putin hat ebenso gesehen die Attraktivität dieser Ideen bei Teilen seines eigenen Volks, aber auch in der Ukraine, weswegen er zunehmend autoritär wurde und dann eigentlich aktiv beide Länder angefangen haben, die Russen eher als die Chinesen, zu versuchen, die liberale westliche Ordnung auch zu unterminieren, global, weltweit, zum Beispiel mit Desinformationskampagnen. Das ist ja ein ganz interessantes Feld, wo wir gesehen haben, dass die Chinesen viel später eingestiegen sind als die Russen. Es gibt in Brüssel mittlerweile eine EU-Behörde, die sich damit befasst, eine ganz neue Behörde für Cybersicherheit und Informationssicherheit. Und die haben ihren ersten Bericht, ich glaube im Februar erst, vor 2-3 Monaten haben die diesen Bericht rausgebracht. Was sind die größten Gefahren, Desinformationskampagnen, Manipulationskampagnen im europäischen Raum? Das Interessante war immer noch Russland Nummer 1, quantitativ irgendwie, aber gleich dahinter China und besonders interessant, die chinesischen Desinformationskampagnen sehr, sehr oft Hand in Hand mit den russischen und haben russische Fake News, zum Beispiel was den Ukraine-Krieg angeht, verbreitet. Also chinesische Staatsmedien, aber auch chinesische Trolle, chinesische Bots, eindeutig Hand in Hand mit der russischen Propaganda zusammengearbeitet.
Sie haben zu Beginn des Gesprächs, Kai Strittmatter, auch schon angesprochen, dass Xi Jinping die Ideologie zurückgebracht hat. Wie funktioniert das in dieser Gesellschaft? Sie haben auch geschrieben in einem Ihrer Bücher, dass die chinesische Gesellschaft immer noch, und das ist eine Folge der Kulturrevolution, doch von Misstrauen gegeneinander geprägt ist. Ist das etwas, was diese Dynamik dann eben auch beschleunigt, dass das so gut funktioniert, eben mit Cyberüberwachung und überhaupt der digitalen Technologie?
Das ist natürlich, ich habe vorher darüber gesprochen, dass Xi Jinping die Repression zurückgebracht hat und die Ideologie, wie es seit Mao nicht mehr gleichzeitig, wenn es das nur wäre, müssten wir uns nicht so viele Sorgen machen, weil sowas hatten wir ja schon, solche Regime kennen wir ja seit den 50er Jahren, das ist ja nichts Neues und die meisten dieser Regime haben nicht lange überlebt, ja. Aber Xi Jinping hat was ganz Neues erfunden, indem er tatsächlich mit voller Macht und Kraft auf die Macht der neuen Informationstechnologien setzt und künstliche Intelligenz, Big Data wirklich für seine Propaganda, für sein Regime einsetzt, wie das keine Regierung dieser Welt bisher gemacht hat. Er erfindet wirklich was Neues. Und wenn wir jetzt ganz konkret über die Ideologie sprechen, er hat die zurückgebracht, das ist natürlich vor allem ein Ding der Propaganda und das ist vor allem ein Ding der Disziplinierung der eigenen Partei, die wirklich ein sehr inkohärenter Haufen war eigentlich, als Xi Jinping sie 2012 übernommen hatte, der eigentlich so ein bisschen im Zerfall schien. Sagenhafte Korruption, sagenhafte Ungleichheit, die Ideologie war tot. Und das war der Moment, in dem Xi Jinping übernommen hat. Und er hat die Ideologie zurückgebracht, auch als Disziplinierungsinstrument seiner eigenen Partei gegenüber und fuhr dann diese ganzen ideologischen Säuberungskampagnen sehr effektiv. Er schickt die Leute wieder in marxistische Schulungen und andererseits aber hat er sein eigenes Gedankengut erfunden, das Xi Jinping-Denken. Es gibt Fakultäten für Xi Jinping-Gedanken jetzt an den chinesischen Universitäten. Und die Parteikader und die Schüler und die Studenten und die Angestellten der Staatsbetriebe müssen Xi Jinping-Denken lernen.
Sind die nicht sogar im Parteibuch festgehalten?
Die sind in der Verfassung der Volksrepublik China und in den Statuten der Kommunistischen Partei ausdrücklich festgehalten. Erstmals seit Mao Zedong hat ein lebender Parteiführer sein eigenes Gedankengut da reingeschrieben. Also da sehen wir auch, dass Xi Jinping wirklich
eine Bibel verfasst hat.
Er hat wieder eine Bibel verfasst, ganz genau. Es ist nicht so, als ob das chinesische Volk jetzt wirklich wie damals unter Mao ideologisch glaubensfest ist und tatsächlich daran glaubt, was da in diesen Schulungen vermittelt wird, sondern das ist mehr ein Disziplinierungsinstrument. Das ist so ein bisschen wie der Gesslerhut in Wilhelm Tell, ja, wo der Hut auf dem Stock ist, wo alle daran vorbeilaufen und sich verbeugen müssen, wohl wissend, dass da nicht wirklich ein Mensch steht, der ihnen jetzt was kann, sondern es ist die Geste der Unterwerfung, die zählt. Ja. Es geht um Disziplinierung. Harmonisierung, wie die Partei das nennt, und darüber, dass Befehl und Gehorsam wirklich wieder auf allen Teilen der Gesellschaft funktionieren und die Leute sich einfach unterwerfen diesem neuen Kontrollwillen der Partei, der so stark ist, wie er 50 Jahre lang nicht mehr war.
Sagt der Journalist und Buchautor Kai Strittmatter, viele Jahre Korrespondent für die Süddeutsche Zeitung in China. Zuletzt erschien von ihm im Piper Verlag die Neuerfindung der Diktatur. Im Anschluss hören Sie die Sendung Kultur heute. Am Mikrofon dieser Kulturfragen verabschiedet sich Anja Reinhardt.